Ja. Ja, kann man es jetzt verstehen? Okay, prima. Schön. Liebe Geschwister, vor einiger Zeit habe ich auch ein Lied von der blinden Liederdichterin Fanny Crosby kennengelernt. Es ist das Lied Tell me the story of Jesus. Auf Deutsch, erzähl mir die Geschichte von Jesus. Ja, dazu gehört auch seine Kindheit, die Kindheit von Jesus. Von der Geburt wird in der Kindheit und seiner Kindheit für die Geburt von Jesus wird oft nur mit wenigen, nein, Entschuldigung, abgesehen von der Geburt Jesu wird oft nur mit wenigen Sätzen die Kindheit, die spätere Kindheit von Jesus erwähnt. Deshalb habe ich auch schon vor Weihnachten in meiner letzten Wortverkündigung hier über die Ankündigung der Geburt Jesus gesprochen. Gott hatte ja den Engel Gabriel mit dieser frohen Botschaft zu Maria gesandt. Sie war die Erwählte für das große Wunder, das an ihr geschehen sollte. Und sie war mit ihrem Herzen ganz dabei und ganz dafür. Sie bat nicht um eine Bedenkzeit, sondern sie sagt sofort, Fiat, das heißt, es geschehe. Von der Geburt Jesu haben wir zum Christfest von Ruben gehört. Heute wollen wir uns einmal etwa im ersten Teil etwas mit der Kindheit von Jesus beschäftigen und in einem zweiten Teil möchte ich gern etwas zur Kindheit in einem christlichen Elternhaus sagen. Das ist natürlich ein weites Feld, aber ich werde es nur andeuten können. Also, wie war das bei Jesus? Maria und Josef waren sich echt bewusst, dass ihnen ein sehr kostbares Kleinod von Gott anvertraut worden war, als ein sehr kostbares Geschenk von Gott. Beide waren sie gottesfürchtige, treue, gläubige Israeliten. Sie hielten sich an das Gesetz Mose. Schon 8 Tage nach seiner Geburt war die Beschneidung des Babys. Dabei wurde ihm der bedeutungsvolle Name Jesus gegeben. Das heißt, Jahwe, der Gottesname, ist Retter oder Heiland. Dieser Name war der Maria schon von dem Engel gesagt worden, bevor sie schwanger war. Die beiden waren gehorsam und sie haben nicht eigenwillig einen anderen Namen gewählt. Der nächste Schritt des Gehorsams war die Darstellung von Jesus im Tempel. Was ist das denn, die Darstellung von Jesus? Noch nie gehört? Dieser Darstellung von Jesus wird in der Christenheit jedes Jahr am 2. Februar, ist also noch nicht so lange her, gedacht. Das sind genau 40 Tage nach der Geburt. Warum 40 Tage? Nun, es war die für die Reinigung der Maria vorgeschriebene Zeit. Also die Zeit war, als die Zeit vorüber war, nahmen Josef und Maria das Baby und trugen es die mühsamen 3-Tages-Märsche nach Jerusalem hinauf. Und in die Stadt Gottes, um es dem Herrn darzustellen, oder wie es vielleicht für uns etwas verständlicher ist, um es Gott zu weihen, dieses Kindlein. Alle männliche Geburt, Erstgeburt, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Das war der Gedanke. Zugleich brachten sie in Jerusalem das vorgeschriebene, nach dem Gesetz vorgeschriebene Schlachtopfer. Übrigens, der sehr oft in diesen Stellen genannte Hinweis auf das Gesetz, vom Gesetz geschrieben oder im Gesetz geschrieben, das soll die Gesetzestreue von Maria und Josef besonders unterstreichen. Für arme Menschen war das Schlachtopfer ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Dritte Buch Mose, Kapitel 12. Dort im Tempel war dann auch die bedeutsame Begegnung mit 2 Hochbetagten, nämlich dem Simeon und der Prophetin Hanna. Simeon hatte durch den Heiligen Geist eine besondere Verheißung, dass er nämlich nicht sterben würde, bis er den Messias gesehen habe. Als das Kindlein Jesus hereingebracht wurde, nahm er es auf seine Arme und stimmte dem bekannten Lobpreis an. Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in Frieden, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Haben den Heiland gesehen. Er ist ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Dann segnete Simeon sie, die 3, und zu Maria sprach er noch ein besonderes Wort, nämlich, dass ihre eigene Seele ein Schwert durchdringen wird. Ein Schwert durchdringen wird. In Lukas 2 steht dann, als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kindlein wuchs, wurde kräftig, es war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte auf ihm. In die Zeit bald nach der Geburt von Jesus fällt noch ein Ereignis, nämlich der schreckliche Kindermord von Bethlehem, Kindermord in Bethlehem und Umgebung. Der war von dem König Herodes dem Großen befohlen. Das steht im Matthäusevangelium. Also Jesus ist in Gefahr. Und Josef bekommt durch einen Engel im Traum die Weisung, nach Ägypten zu fliehen. Josef gehorcht dieser Weisung. Es heißt, er stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und sie flohen. Vielleicht mit einem Esel den weiten Weg hinauf nach Jerusalem. Den Weg nach Ägypten. Jetzt sind wir in Ägypten oder gehen wir mit ihnen nach Ägypten. Fliehen mit ihnen nach Ägypten. Josef bekam dann auch noch zwei göttliche Weisungen im Blick auf die Rückkehr nach Nazareth. Er war den göttlichen Weisungen gehorsam und so kamen sie wieder zurück nach Jerusalem. Noch eine besondere Begebenheit. In ihrer Liebe und Treue zu Gott machten sich Maria und Josef mit Jesus jedes Jahr, also alljährlich, nach Jerusalem hinauf zum Passafeste, um dort mit ihren Verwandten und Bekannten und vielen, vielen anderen das Passamahl zu feiern. Als Jesus 12 Jahre alt war, sind sie wieder dort in Jerusalem. Und sie waren gewiss auch im Tempel. Denn zu solchen Festzeiten war der Tempel, die Hallen und die Vorhöfe mit vielen, vielen Menschen überfüllt. Und dort geschieht dann das Unerwartete und so Außergewöhnliche. Jesus bleibt in einer der Vorhallen zurück, nämlich da, wo sich die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten trafen und auch unterrichteten. Jesus bleibt selbstständig und bei ihnen, also bei den Gesetzesgelehrten und Lehrern und ohne etwas seinen Eltern zu sagen. Jesus hört ihnen gespannt zu, stellt ihnen Fragen und sie antworten ihm. Schon aus seinen Fragen merken sie, dass er bestens Bescheid weiß. So haben auch die Rabbis ihn gefragt und er hat ihnen geantwortet. Da waren sie einfach sprachlos. Da haben sie nicht wenig gestaunt über seine verständigen Antworten. Wo hat er das denn her? Wo hat er das gelernt? Ja, Jesus hat gelernt. Natürlich zuerst von seinen Eltern. Sie haben ihn im Gesetz des Herrn, im Wort Gottes, gut unterrichtet und erzogen in aller Demut und Gottesfurcht. Und in der Synagoge hat er auch vieles gehört und in sein junges Herz aufgenommen. Aber das ist nicht alles. Da war auch noch etwas mehr. Jesus weiß, Jerusalem, die Stadt Gottes, der Tempel, das Passa, die Tora, das Gesetz, die heiligen Schriften, das alles hat etwas mit meinem Vater, mit seinem Vater im Himmel zu tun. Mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus ist sozusagen zu Hause. Das leuchtet dann besonders auf, als seine Eltern, die ihm nach langem Suchen und Sorgen im Tempel wiederfinden. Sie hatten es ja bei der Rückkehr anfangs gar nicht gemerkt und haben ihn gar nicht vermisst. Sie meinten, er ist vielleicht schon irgendwo bei den Verwandten und Bekannten dabei oder auch bei anderen Kindern in der großen Pilgerschar. Aber da war er nicht zu finden. Deshalb kehren sie nach einer Tagesreise wieder zurück und finden Jesus schließlich im Tempel, inmitten der Lehrer, der Schriftgelehrten, wie ich schon erzählt habe. Da entdecken sie ihn, da finden sie ihn wieder. Wir lesen es nach in Lukas 2, 48. Als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter spricht zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Seht ihr, wie lieb sie ihn haben. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Warum sucht ihr mich? Warum sucht ihr mich? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus sein muss, was meinem Vater gehört? Diese Worte haben Maria und Josef wirklich nicht verstanden. Was meinem Vater gehört, damit meint er aber nicht den Vater Josef, sondern er meint Gott, seinen Vater im Himmel. Übrigens, das sind die ersten Worte von Jesus, die im Neuen Testament uns überliefert sind. Im Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Da leuchtete etwas von dem Geheimnis der Person Jesus auf. Die Liebe des Vaters ist der Ursprung, das Ziel und die Kraft seines Lebens hier. Nach seiner Auferstehung wird er der anderen Maria sagen: Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ohne jede Widerrede wandert dann der 12-jährige Jesus mit seinen Eltern die 3 Tagesmärsche zurück nach Nazareth. Dann heißt es einfach und schlicht: Und er war ihnen untertan. Er war ihnen gehorsam. Maria hat sich das ganze Geschehen gut gemerkt und wie einen Schatz in ihrem Herzen bewahrt. Und viel später hat sie es wohl auch einmal dem Lukas mitgeteilt, der es uns in seinem Evangelium überliefert hat. Wohl noch an die 20 Jahre war Jesus zu Hause in Nazareth, in Galiläa. Und er hat wahrscheinlich mit und bei seinem Vater Josef gearbeitet eine lange Zeit der Vorbereitung in einer vertrauten und gottesfürchtigen Umgebung. Und dann heißt es, und als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, dass er öffentlich auftrat. Mit 30 Jahren öffentlich aufgetreten. Kindheitszeit ist Vorbereitungszeit. In diesem Sinn hat Jesus eine lange Vorbereitungszeit gehabt, bevor er seinen schweren Dienst für uns Menschen begann. Dieser Dienst in Liebe und Hingabe hat ihn bis ans Kreuz geführt. Dort hat er die Schuld der Menschheit getragen. Er hat für die Schuld gelitten, dort am Kreuz. Auch meine und deine Sündenschuld hat er auf sich genommen und gesühnt. Er hat das getan, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, finden können. Kindheitszeit ist Vorbereitungszeit. Damit komme ich zum zweiten Teil. Die Kindheit in einem christlichen Elternhaus. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ach so, jetzt kann man das erste Bild nehmen oder überhaupt ein Bild. Ja. Kinder sind also ein Geschenk Gottes. Als Gabe Gottes sind sie deshalb eine sehr wichtige und besonders schöne Aufgabe für die Eltern und darüber hinaus auch für die christliche Gemeinde. Hier in der Gemeinde gibt es 30 Kinder unter 18 Jahren. 30 Kinder, was für ein Geschenk. Und ich freue mich so sehr, dass einige von ihnen sich taufen lassen möchten. Heute haben wir auch noch von Ole gehört. Wir haben das ja vorige Woche gehört und uns gefreut und unsere Freude auch durch den Beifall zum Ausdruck gebracht. Schon am Anfang, schon vor der Geburt, schon vor der Geburt, beginnt das Gebet und die Fürsorge der Eltern für das ihnen von Gott anvertraute Geschenk. Im Psalm 139 preiste der Dichter Gott dafür, dass er im Leib seiner Mutter auf eine wunderbare und staunenswerte Weise gebildet wurde. Wir sind von der Empfängnis an Menschen und nichts anderes. Da war um 1900 der bekannte Biologe Haeckel, der hatte propagiert, dass der Mensch im Mutterleib im Schnellverfahren die Evolution durchlaufe. Also, dass er sich über Zellhaufen, Fisch- und Lurchstadium und Säugetierstadium zum Menschen entwickelt. Diese Behauptung ist inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Die Mutter ist von der Empfängnis an ein schützens- und lebenswertes Menschenleben anvertraut. Deshalb keine Abtreibung. Schon vor der Geburt empfindet das heranwachsende Kind zunehmend das Ergehen und das Verhalten besonders der Mutter. Also es empfindet das, ob es ihr gut geht oder ob sie krank ist, ob sie fröhlich ist und singt oder ob sie traurig ist, ob sie schwer arbeiten muss oder ob ihr geholfen wird vom Papa oder von der Oma oder von den älteren Kindern. Das ist schon vor der Geburt so und natürlich besonders im stärkeren Maße nach der Geburt. Wenn sich Papa und Mama nicht einig werden können oder vielleicht sich sogar streiten, dann merken das schon die Babys und die kleinen Kinder. Es wird in ihrem Gehirn gespeichert. Da ist ja sehr, sehr viel Platz. Wir selbst, wir Älteren, trauen oft den Kindern oder den noch nicht Geborenen das nicht zu. Aber es ist so. Übrigens, die Stimmen von Mama und Papa oder auch vielleicht sogar der Klang von anderen bekannten Menschen oder der Klang eines Instrumentes, das ist für die Kleinen und Kleinsten viel wohltuender und angenehmer als das, was aus den Mini-Lautsprechern technischer Geräte herauskommt. Also kurz, für die Kinder, ob jünger oder älter, geht nichts über ein harmonisches Zuhause. Im Garten oder kleine Wanderungen laden dazu ein, die Kleinen heranzuführen an die Schöpfungswerke Gottes. Das ist wie ein Buch. Dieses Buch Gottes können die Kleinen lesen, schon lesen, obwohl sie die Bibel noch nicht lesen können. Die Vögel hören sie singen. Wir sagen, horch, da. Und die Kätzchen und die Hunde, die können sie anfassen und streicheln. Sie können die schönen bunten Blumen bewundern und Früchte und von den Früchten und Beeren kosten. Und fremdländische Bäume und Pflanzen können sie im botanischen Garten kennenlernen, so wie die Tiere, wie viele besondere Tiere auch im Zoo. In einer sternenklaren Nacht gehen wir raus mit ihnen und bestaunen mit ihnen, mit den Kleinen, die unzähligen Sterne am Himmelszelt. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt, singen wir mit Paul Gerhardt. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Zeit müssen wir uns nehmen mit den Kindern und für die Kinder. Wir haben festgestellt, also Käthe und ich haben festgestellt und viele andere auch, dass die Abende, zum Beispiel die Abendbrotzeit oder auch die Zeit vor dem Schlafengehen der Kinder, die Kleinen besonders gut für die geistliche Prägung wichtig sind. Ja, abends ist dann auch meistens der Papa zu Hause. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Zeit mit viel Fantasie und Liebe zu gestalten. Dazu ist es natürlich immer wieder nötig, dass wir Gott um seine Hilfe bitten. Das ist wichtig, vom Hin- und Herschieben des Kinderbettchens bis zur Abendandacht mit den Älteren. Eine geeignete Kinderbibel und gute christliche Kinderlieder sind dabei selbstverständlich. Dazu gehört natürlich auch der Gottesdienst am Sonntag und die Kinderstunde, der unsere Kinder jetzt sind. Jesus hat die Kinder lieb. Ich lese dazu aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Da steht: Und sie brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst doch die Kinder zu mir kommen, wehrt es ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich oder Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Schon im Alten Testament vergleicht sich Gott mit einer Mutter. In Jesaja 6 heißt es: Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Und ich möchte noch ein Wort lesen aus Matthäus 18, die Verse 1 bis 4. Ja, also in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Reich der Himmel oder Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. Wo sein Wille geschieht, wo er auf dem Thron meines Lebens steht. Davon haben wir am vergangenen Sonntag von Klaus gehört. Klein sein, Kind sein, sich von Gott beschenken zu lassen, von Gott beschenken zu lassen, dafür ihm Dankeschön sagen und es nicht vergessen, das macht uns Freude. Der Apostel Paulus hatte Sorgen um die Galater. Da schreibt er ihnen: Ich leide Geburtswehen um euch. Also wie eine gebärende Mutter Schmerzen hat. Bis Christus Jesus in euch Gestalt gewonnen hat. Diese Gesinnung sei in euch. Da hatte Paulus schon vorher darüber geschrieben, dass diese Gesinnung in uns sein möge. Und jetzt muss man ein Stück zurückblicken, zurückblättern. Ja, dann finde es jetzt nicht so schnell, aber im Philipperbrief, Kapitel 2, da steht es, ich kann das ja noch mal vorlesen, Philipper 2, oh ja, ihr kennt ja alle gut dieses Wort. Ich hatte das hier mir aufgeschrieben. Ja, dann muss ich es mal vorlesen. Diese Gesinnung in euch sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Jesus ist und bleibt der Größte. Diese Gesinnung sei in uns, auch in uns. Und ihr Lieben hier, das ist auch mein Wunsch für uns alle, die wir hier sind, und für die Kinder und für die, die oben sind. Mein Wunsch für alle, dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinne, dass seine Gesinnung auch in uns sei. Amen. Ich dachte an das Lied 340, dass wir das noch singen könnten. Hier bin ich.